Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Wenn man jetzt einmal mal vergleicht, du fliegst irgendwo hin am Flughafen, dann wirst du da sehr stark gefilzt und es ist unheimlich schwer, irgendwie was an Bord zu bringen. Aber hier in den Kieler Hafen oder so kann jeder reinschwimmen eigentlich. Das heißt, ein Hafen ist eigentlich gar nicht gesichert unter Wasser. Das heißt, also wenn ich jetzt ein böser Terrorist wäre und ich wüsste ein paar wenige kritische Infrastrukturen, maritime Infrastrukturen und würde die mit ganz einfachen Mitteln stören, hätten wir ratzfatz ein ganz großes Problem. Mhm. Das hat man ja an dieser Blockade vom Suezkanal beispielsweise mal gesehen. Also es war jetzt kein Anschlag oder so, aber irgendwie hat sich ein Tanker hergestellt. Mhm. Das hat nicht lang gedauert und dann waren sämtliche Lieferketten irgendwie eingeschlafen oder sind nicht mehr versorgt worden. Das hatte riesige Auswirkungen.
Der Schutz maritimer Infrastruktur wie Häfen, Seekabel, Offshore-Windparks oder Pipelines hat seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Beschädigung der Internetseekabel im Roten Meer stark an Relevanz gewonnen. Ereignisse wie die Unterwassersprengung der Nord Stream Pipelines Ende September 2022 zeigen, wie gefährdet unsere Infrastruktur ist und welche Auswirkungen Sabotageakte haben können. Zum Schutz der Anlagen ist ein Lagebild in Echtzeit unerlässlich. Dafür werden konventionelle Sonarsysteme eingesetzt, die derzeit aber meist noch groß, unflexibel und zudem sehr teuer sind. Das soll sich nun ändern, weshalb die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bereits im September 2023 eine Förderung in Höhe von 1,6 Millionen Euro erhalten hat, um die Forschung an einer neuartigen Sonartechnologie mit KI-gestützter Signalverarbeitung voranzutreiben. Über dieses Projekt spreche ich heute mit einem besonderen Gast, den einige von Ihnen vielleicht bereits aus der Folge 37, wie KI bei der Diagnose und Therapie von Parkinson hilft, kennen. Er ist Professor für digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Leiter der Gruppe Digital Signal Processing and System Theory. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Gerhard Schmidt. Hallo Gerhard, ich freue mich, dass du wieder bei uns im Podcast bist.
Gerne, hallo Thomas.
Stell dich bitte doch nochmal selber einmal kurz vor und erkläre vielleicht auch, wie das Verbindelement deiner Arbeit, die Signalverarbeitung, eigentlich funktioniert. Also vielleicht nicht für jeden Zuhörer sofort ersichtlich, wie du einerseits in deiner Forschung mit dem Thema Parkinson beschäftigst und andererseits daran arbeitest, unsere maritime Infrastruktur zu schützen.
Okay, das ist vielleicht gar nicht so einfach, den Clou da zu finden oder das Zusammenspiel, aber letztendlich ist es beides eine Signalverarbeitung. Die Sensoren, die da verwendet werden, egal ob das jetzt ein Elektromyogramm, also eine Muskelanalyse oder eine Gehirnanalyse ist oder eben in dem Fall, was wir jetzt besprechen, ein Hydrophon. Das dreht sich so um ein paar 10 Kilohertz, die Abtastrate, also Gehirn und Muskelsignale werden vielleicht noch kleiner. Aber letztendlich kommen da Signale rein, man verarbeitet sie, will irgendwas wissen. Das, was man wissen will, kann man heute am besten eigentlich mit einem neuronalen Netz rauskriegen, also mit einem Teil einer künstlichen Intelligenz. Und das ist vielleicht das Gemeinsame. Was auch gemeinsam ist, man macht das in Echtzeit. Also man will nicht ewig warten, bis jetzt ein Arzt weiß, ob es ein essentieller Tremor oder Parkinson, das ist aus der letzten Folge, ist. Oder jetzt eben hier, wenn da ein Lagebild erstellt werden soll, weil von mir aus ein böser Taucher irgendwo an die Yacht schwimmt und will da irgendwas tun, dann will man das sofort wissen und nicht eben erst im Nachgang, dass man das rekonstruieren will. Und das ist vielleicht also dieses Echtzeit- und Signalverarbeitung ist das Gemeinsame. Ansonsten hat man natürlich viele Interessen. Und als Prof kann man den allen nachgehen. Da kann man einfach sehr viele spannende Sachen machen. Und dann ist das vielleicht auch so ein Ausleben der Schönheiten des Berufs, was ich so habe.
Unter Wasser, das ist ja jetzt auch eine Sache, die immer wichtiger wird. Oder warum ist es für dich jetzt relevant geworden, jetzt die Signalverarbeitung unter Wasser zu beforschen?
Also vorher habe ich das nicht gemacht. In meinem früheren Leben, da war ich beim Automotive-Unternehmen, da hat man sich aufs Auto konzentriert, was auch schön war. Und hier in Kiel ergeben sich halt ganz viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren dann eben die Medizin entdeckt, das fand ich spannend. Und ach Gott, wenn man hier in Kiel sitzt, also Technische Fakultät, für die jetzt nicht wissen, wo das ist, in der Nähe von HDW, also relativ dicht an der Ostsee, dann liegt es natürlich nahe, dass man auch mal aufs Wasser guckt. Und die Uni Kiel ist ja eine Volluni, das heißt, die hat dann auch überlegt, was wir so für großgesellschaftliche Probleme haben, also beispielsweise Ernährung. Dann merkt man, also werden immer mehr Leute, 8 Milliarden sind wir, glaube ich, gerade. Und die kann man landwirtschaftlich irgendwann auch nicht mehr so konventionell ernähren. Das heißt, man muss zum Beispiel unter Wasser gehen oder man könnte unter Wasser gehen und da gucken. Und dann werden wir natürlich auch wissen, also nicht nur reden wir vielleicht gleich drüber, wie ist das Lagebild in einem Hafen oder in einer Schleuse oder in einem Windpark, sondern auch, wenn da unten irgendwas angebaut wird, ist das, wie weit ist das gerade gewachsen oder so. Ich kann natürlich konventionelle Kameras nehmen und gucken, das wäre so das Offensichtlichste, aber die Ostsee ist jetzt schon so ein bisschen drüber, trübes Gewässer auch manchmal. Und da kann man auch sagen, mit Hydrofonen kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit oder auch zu schlammigen Zeiten sozusagen darunter gucken. Man braucht nur genügend Auflösung. Und das ist mit konventioneller Sonartechnik nicht ganz so einfach. Und mit so neuen Sachen plus einer pfiffigen Verarbeitung, und pfiffig heißt dann meistens auch KI-basiert, kann man dann weiter gucken. Und deshalb war das spannend. Und mittlerweile sitzen auch relativ viele Doktoranden dran und machen das immer in Zusammenarbeit mit anderen, also mit Hafenbetreibern, mit Geologen, also Geomar ist hier in Kiel so ein Blasensäulen angeguckt oder so. Aber eben auch mit Leuten, die Sensorik herstellen, dass man einfach mal ein Sonarsystem neu denkt. Also wenn man keine Ahnung davon hat, ist man erstmal ignorant und das ist auch manchmal ganz gut so. Man sagt einfach mal, was wäre denn wenn? Und dann ist man sehr frei. Und dabei kam dann eben raus, dass man so eine Kombi aus neuer Sensorik, KI, neuer Signalverarbeitung macht, kommt man immens weit und hat tierische Vorteile. Und das Projekt, was du da am Anfang genannt hast, das ist eben so eine, wenn man vorher geforscht hat und man merkt, hey, das ist ein Gamechanger, dann wird auf einmal auch werden Firmen interessiert. Und da geht es darum, dass man Technologie jetzt sozusagen in Firmen bringt, damit sie es dann weitertreiben können und Produkte draus machen können.
Vielleicht, das hatten wir jetzt auch so ein bisschen übersprungen. Was heißt Sonartechnologie? Was bedeutet das?
Ja, das ist natürlich auch für manche neu. Also Sonar steht für Sound Navigation and Ranging, also ein englisches Wort, und bedeutet, ich mache sozusagen Hydrofone, also Mikrofone unter Wasser, nennt sich ein Hydrofon. Und wenn ich einen Lautsprecher unter Wasser tue, nennt man das Projektor, aber es ist letztendlich, ich sende Schall unter Wasser aus. Das wird dann irgendwie, Schall breitet sich unter Wasser deutlich schneller als in Luft aus. Also hier haben wir so 340 Meter pro Sekunde und unter Wasser sind das ungefähr 1500 Meter pro Sekunde. Also vom Sender breitet sich also Schall aus, den ich selber kenne, und dann wird er irgendwo reflektiert am Boden. Also wenn mich zum Beispiel jetzt irgendwelche Bodenstrukturen interessieren, und dann kommt er da wieder zurück oder auch an Objekten, also beispielsweise einem bösen Taucher. Du hast ja am Anfang da diese terroristischen oder Halbterroristen, könnte irgendjemand eine Unterwasser Attacke machen sozusagen, wird es auch an dem reflektiert und kommt dann zurück. Aus der Laufzeit kann ich sagen, wie weit ist das weg? Also wenn jetzt 750 Meter Entfernung irgendwas wäre, dann würde Schall eine halbe Sekunde brauchen, um da hin, und dann wird es da reflektiert. Halbe Sekunde kommt es wieder zurück. Und nach einer Sekunde käme ich dann wieder und dann kann ich sagen, okay, eine Sekunde Schalllaufzeit sind 1500 Meter, halbieren in 750 Meter ist irgendwas. Dann weiß ich auch nicht, wo das jetzt ist. Ist so ein Kreis oder eine Kugel. Wenn du dann noch wissen willst, okay, wo denn, dann musst du mehrere Hydrofone oder mehrere Sender, also Projektoren nehmen. Dann kannst du sogenanntes Beamforming betreiben. Also wenn die jetzt so 10 Zentimeter auseinander sind, beispielsweise zwei Stück, wenn das gleichzeitig der Schall an den beiden ankommt, dann muss er direkt von vorne oder direkt von hinten kommen. Wenn er leicht versetzt ankommt, kommt er aus einer gewissen Richtung. Mhm. Wenn ich das auf eine ganze Platte aufpräge, kann ich wirklich in 3D den Winkel bestimmen, wo kommt's her. Mhm. Und damit weiß ich dann, okay, wie weit ist es entfernt? Von wo kommt es? Und aus den reflektierten Eigenschaften, also wie stark wurden verschiedene Frequenzen reflektiert, kann ich vielleicht sogar noch auf das Material schließen, auf das das kommt. Und wenn ich jetzt genügend Hydrofone nehme, also relativ viele, dann kann ich auch die Struktur da erkennen. Also ist das ein Taucher oder ist das eher ein Wal oder bei Bodenwellen oder sowas? Wie stark ist die Krümmung? Wie stark sind die Wellen und so? Und dieses Ausrechnen und danach dann wieder mit was vergleichen, das ist dann Gegenstand von Signalverarbeitung, aber auch mit KI.
Also wenn man so jetzt einfach mal so an die Filme aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten mal denkt, so U-Boot, da ist so ein Ping, da ist ein Punkt, da seid ihr jetzt schon mal deutlich weiter.
Ja, dieses nur ein Ping Vasili, was man aus diesem einen Film da kennt oder so. Wir pingen dann schon öfter und auch sehr verschieden, das ist eben das Neue. Kann man, weiß nicht, wie wir da drauf eingehen oder so, aber das geht schon merklich besser als früher. Mhm. Das ist vielleicht auch vom Markt her spannend, weil der Sonar-Markt ist im Unterschied zu anderen Bereichen, wo KI eingesetzt wird, relativ langsam und träge. Das liegt halt dran, wenn man, was weiß ich, also der Markt ist schon militärisch dominiert. Die Militärs haben am Anfang die ganzen Sonarsysteme gekauft und vorangetrieben. Mittlerweile sind Geologen, Biologen und so weiter auch dran interessiert. Aber wenn man jetzt irgend so ein U-Boot mit was ausrichtet oder so eine Fregatte, dann muss man auch 30, 50 Jahre später noch Teile nachliefern können. Mhm. Und das heißt auch, man bleibt gerne bei den alten Sachen. Und deshalb hat das noch nicht so stark Einzug gehalten wie in anderen Bereichen. Und deshalb ist das auch spannend für eine Uni, dass man da mal was vorantreiben kann.
In der Einleitung habe ich hauptsächlich über die militärischen Anwendungsfälle gesprochen, wie du jetzt auch gesagt hast, dass es eben halt ein sehr großer Markt auch ist. Aber natürlich gibt es auch zivile Anwendungsfälle, die genauso interessieren. Vielleicht kannst du erläutern, warum man sich aus militärischer und ziviler Sicht ein Echtzeitlagebild von zum Beispiel einem Hafen haben möchte und wie wird das heute gemacht?
Also wenn man jetzt einfach mal vergleicht, du fliegst irgendwo hin am Flughafen, also ist ja auch ein Hafen, aber ein anderer Hafen, dann wirst du da sehr stark gefilzt und es ist unheimlich schwer, irgendwie was an Bord zu bringen. Wenn du jetzt aber auf die Stena-Line oder so gehst, dann kannst du da einfach so drauf gehen. Oder wenn du guckst, wie ist so ein Flughafen umrandet mit einem Stachelzaun und Kameras und was weiß ich was. Aber hier in den Kieler Hafen oder so kann jeder reinschwimmen eigentlich. Das heißt, der Schutz von einem, also Hafen ist eine Form einer maritimen Infrastruktur, ist eigentlich gar nicht gesichert unter Wasser. Das heißt, da fährt vielleicht alle Jubeljahre mal jemand rum und guckt vielleicht mit so einem Echolot auf dem Boden, ob er wieder was ausbuddeln muss. Oder man macht das vielleicht sogar in regelmäßigen Abständen und weiß gar nicht genau, ob das jetzt, also wenn es zu spät wäre, würde man das merken. Wenn es aber zu früh gemacht würde, wird man relativ viel Geld verschenken. Mhm. Das hat man ja an dieser Blockade vom Suezkanal beispielsweise mal gesehen. Also es war jetzt kein Anschlag oder so, aber irgendwie hat sich ein Tanker quergestellt. Mhm. Das hat nicht lang gedauert und dann waren sämtliche Lieferketten irgendwie eingeschlafen oder sind nicht mehr versorgt worden. Das hatte riesige Auswirkungen. Also wenn ich jetzt ein böser Terrorist wäre und ich wüsste ein paar wenige kritische Infrastrukturen, maritime Infrastrukturen und würde die mit ganz einfachen Mitteln stören, hätten wir ratzfatz ein ganz großes Problem. Mhm. Beim Kanal ist das, glaube ich, offensichtlich. Wenn ich jetzt irgend so ein Börsenmensch wäre und würde da handeln und so und es würde jemand diese Leitung von hier in die USA, also nach New York, das Unterseekabel da boykottieren oder sabotieren oder sowas, dann wäre ratzfatz auch unser Handel eingeschlafen. Oder wenn du dran denkst, so es gibt große Energiewindparks, wenn die irgendwie an dieser Leitung, die zum Festland geht, wenn da irgendwas gemacht wird, dass die nicht mehr Strom leiten und das ist alles absolut ungeschützt, ne? Mhm. Dann haben wir ratzfatz ein Energieproblem. Also Information, Energie, Güterverkehr, aber auch, jetzt bist du, weiß ich nicht, bist Geschäftsführer von einer tollen Firma, vielleicht hast du ein riesiges Boot und irgendwer möchte dich da abhören oder irgend sowas oder Fotos machen und so, wenn du dein Eigentum da irgendwie schützen wolltest im Hafen oder so, das gibt zurzeit gar nicht. Mhm. Und das wäre extrem teuer, aber das muss nicht so sein. Und das ist so ein bisschen der Gegenstand, dass man mit neuartiger einerseits System, also Signalverarbeitungssystem, die müssen ein bisschen anders sein als klassisch, mit neuer Sensorik, eventuell auch Aktuatorik, aber vor allem Sensorik und eben mit KI kann man das deutlich besser machen. Mhm. Ja, und dafür gab es jetzt ja eben auch Förderung, wo einerseits Firmeninteresse haben, andererseits aber auch die Bundesregierung, dass das ein bisschen weitergeht. Und ja, macht Spaß damit, ja. Also, Entschuldigung, das war ja die Frage, wie ist das Lagebild zurzeit? Ja, du guckst halt an, ob was im Hafen so ist, aber du schaust so rum und hast eigentlich kein wirkliches Unterwasserlagebild. Also eigentlich ist keins die Antwort.
Könnte man das nicht mit aktueller Technik schon machen?
Das ginge. Also das ist vielleicht so, man kann natürlich von diversen Firmen Sonarsysteme kaufen und das überwachen. Das ist aber mit relativ hohem Einsatz, also Geldeinsatz auch verbunden. Das ginge, das wird vielleicht jetzt auch mehr und mehr kommen. Ich glaube, da muss erstmal was Schlimmes passieren, dann macht man es. Aber für viele kleinere Häfen ist das einfach ein zu hoher finanzieller Einsatz. Aber eben nur, wenn man konventionelle Technik benutzt. Wenn man neue nimmt, geht das eigentlich mit Prozessoren, die in Handys sind, mit Sensoren, die ähnlich wie so ein Aufkleber irgendwo auf so eine Mini-Drohne geschraubt werden. Also wo das viel, viel einfacher geht als bisher.
Das heißt, ihr wollt die Technologie verbessern. Wie wollt ihr das konkret machen? Und welche Rolle spielt denn KI dabei?
Okay, also auf KI komme ich so gleich. Mhm. Jetzt erstmal so, man kann gucken, wie sind denn zurzeit beispielsweise die Hydrofone, sind relativ teure Hydrofone. Mhm. Also ein Hydrofon kostet deutlich mehr als ein Mikrofon. Das wäre aber eigentlich schön, also jetzt, wir haben hier Mikrofone, die sind nicht allzu teuer, aber man kann durchaus 1.000 Euro für ein Mikrofon ausgeben. Man kann aber auch für ein paar wenige Cent eins kaufen, was zum Beispiel so in einem Handy drin ist, so ein Piezo-Material ist da drin. Und wenn du jetzt ein Hydrofon kaufst, sind wir gleich nochmal eine Ecke teurer, konventionelle Hydrofone. Und hier in der Technischen Fakultät haben wir eigentlich das Gute, dass wir sehr nette Kolleginnen und Kollegen sind und auch von verschiedenen Fächern. Wir haben hier auch Materialwissenschaftler dabei. Mhm. Und da kam schon vor einigen Jahren eigentlich die Idee auf, ob man nicht mal statt konventionellen sogenannte Piezo-Keramiken, eher größere Gebilde, also auf Dünnschicht etwas machen kann. Mhm. Dünnschicht kann man sich so vorstellen, dass jetzt ein Sensorelement wenige Millimeter in zwei Richtungen hat. wie so ein Fingernagel, kann man sich das vorstellen, so Pi mal Daumen, auch noch kleiner, wenn es sein muss. Und die Dicke ist Mikrometer, also wirklich absolut dünn. Mhm. Und das Neue ist auch, die kann ich biegen. Das heißt, ich kann sie auf Folien bringen. Und das heißt jetzt auf einmal, dass nicht mehr das Sonarsystem bestimmt, wo es hin soll, irgendwo in einem System, sondern du kannst einfach sagen, ich nehme irgendwas, was ich schon habe, so eine kleine Unterwasserdrohne oder so, die gibt es für Taucher, damit sie gut Kameras machen können oder so. Und ich beklebe einfach mal so die gesamte Umrandung von diesem Gebilde mit diesen Aufklebern, wenn du so willst, also beweglichen Hydrofonen, mach kleine Löcher rein, damit ich die Verbindung mache. Auf der anderen Seite einen kleinen Ladungsverstärker, also Mini-Platinchen sozusagen. Und dann kann ich das auch über Bussysteme abholen. Also wenn man heute im Auto hat man zum Beispiel sehr viele Kanäle. Also die Lautsprecher und so weiter sind sehr viele geworden. Da gibt es einfach günstige Systeme, wo ich nicht jedes einzelne Ding verkabeln muss, sondern von einem zum nächsten gehen. Und kann ich alle abholen. Das heißt, ich kann plötzlich Dinge ausstatten, also Drohnen oder Unterwassergebilde, die es vorher nicht ging. Ja. Dann kommt dazu, dass es so eine neue Signalverarbeitungsform gibt, die die räumliche Auflösung drastisch erhöhen kann. Das ist am Anfang so eine nette Geschichte gewesen. Ich versuche auch mal irgendwann zu erklären, wie das geht. MIMO ist da das Stichwort. MIMO steht für Multiple Input, Multiple Output, also mehrere Projektoren, mehrere Sender, mehrere Empfänger, und die kann man geschickt kombinieren, muss es aber anders machen als früher. Und damit kann ich die Auflösung hochtreiben. Ja, und danach kann man dann sozusagen auch das Steuern von diesen Dingern, weil ich kann nicht in jede kleine Drohne, die jetzt sehr billig geworden ist, einen Menschen setzen, der da rumfährt, sondern das muss eigentlich eine KI entscheiden. Und da gibt es verschiedene Verarbeitungsmodi. Das ist, glaube ich, auch logisch, wenn ich sage, ich will mal im Hafen sitzen, will wissen, kommt da einer, dann würde ich natürlich den Hafeneingang angucken. Also möglichst weit schauen mit dem System und irgendwie so eher in einem gewissen Winkel, in einer gewissen Entfernung was tun. Dann ab und zu kann ja sein, dass sich da einer durchgemogelt hat. Man kann so an der Kaimauer entlang schwimmen und so, ne? Und deshalb sind so die bisschen besseren, teureren, wichtigeren Schiffe sind auch ein bisschen uferferner. Mhm. Also irgendwann musst du da weg vom Ufer und auch vom Boden weg. Und dann bist du auch leichter zu detektieren, wenn du ein Angreifer wärst. Aber dann müsste man auch von anderen Modi umschalten. Mhm. Ja, und dann trotzdem immer wieder zurückgucken. Oder wenn man autonom arbeiten will, dann ist da so eine gewisse Menge an Energie auf so einer Unterwasserdrohne. Und wenn ich jetzt nichts tue, dann verbrauche ich auch keine Energie. Ich kann auch so eine kleine Solarzelle auf die Oberfläche draufpacken, also dass die oben sich ein bisschen Energie holt. Ich könnte sparen, wenn ich aber spare, sehe ich ja nichts. Ja. Und insofern haben wir jetzt drei Modi, also guck in die Ferne irgendwo hin, guck mal in der Nähe irgendwo sehr genau, kannst auch öfter gucken, also weil Schall ja diese 1500 Meter hat, und wenn der Hafeneinfahrt vielleicht einen Kilometer entfernt ist, musst du halt ein bisschen warten. Wenn du aber so drumherum guckst, kannst du viel öfter. Mhm. Also dieses nur ein Ping, Vasili, wären dann nur mal 10 Stück, aber kurz hintereinander oder so. Kann man gucken, aber ich muss unterscheiden. Es ist nicht so, dass man sagt, einmal das nächste, sondern eine KI in Form von Reinforcement Learning heißt das. Mhm. Also wieso interpretiere das ganze Ding wie ein Spiel und entscheide dann, was du tust, also als Drohne sozusagen. Und die kommt dann wesentlich weiter, als wenn man konventionelle Technik ansetzt.
Ich versuche nochmal jetzt, das für mich zu sortieren. Das heißt, die Überwachung kann gemacht werden, indem du irgendwelche Projektoren hast, die Schall aussenden. Genau. Du hast eine oder mehrere Drohnen, wo ganz viele Hydrofone drauf sind, Dünnschichtsensoren drauf sind, die Aufnahmen machen. Dann hast du eine KI, die das Ganze auch auswertet, digitale Signalverarbeitung. Und dann hast du, wenn du diese Hydrofone, Dünnschichtsensoren entsprechend ausrichtest, kannst du ausrechnen lassen, in welcher Richtung ist eventuell etwas. Jetzt groß, also du hast die Möglichkeit, einmal großräumig zu überwachen, auf große Strecken. Du hast die Möglichkeit, näher dran zu überwachen. Was ein autonomes System, das heißt, es könnte ja auch dahin fahren, auch automatisch vielleicht gesteuert dahin fahren, dann dort nachgucken, wo vielleicht etwas aufgeblitzt ist, ist da etwas genauer, und du hast trotzdem noch die Aufgabe, mit der Energie zu haushalten. Das heißt, das System hat nicht unendlich viel Energie, deswegen kann es nicht ständig maximale Energie raussenden. Ich nehme an, auch dass das weit in die Weite gucken braucht mehr Energie, als wenn ich in der Nähe gucke. Und das heißt, du hast jetzt die mehrere Spielregeln quasi. Du hast einmal, du willst auf alle Fälle etwas detektieren, wenn etwas da ist. Du musst mit Energie auskommen. Du hast bestimmte Verhaltensweisen. Das ist ja das, was so autonome Agenten in so einem Reinforcement Learning eigentlich auch tun. Und das heißt, du hast ein Regelset, du hast einen Gewinn, du hast eine Verlustfunktion. Das heißt, du detektierst etwas, was da ist, dann hast du einen Gewinn. Du merkst etwas nicht, obwohl es da ist, du hast einen Verlust. Mhm. Und darüber kannst du eben halt das Regelsystem so bauen, dass das Netzwerk halt lernt, ein optimales Verfahren herzustellen, um Langrange, Shortrange, Pause in idealer Weise abzustimmen und eventuell sogar die Drohnen dahin zu bewegen.
Vollkommen richtig, genau. Das ist genau das. Das heißt, man muss das ja dann trainieren. Also neuronale Netze muss man trainieren. Und wenn man das jetzt physikalisch richtig macht, ist das ein abartiger Aufwand, ein Rechenaufwand. Das heißt, es geht darum, dieses Spiel so nah, so zu abstrahieren, dass es immer noch realistisch gespielt werden kann, also dass die Daten ziemlich ähnlich sind, aber dass ich das vielleicht um den Faktor 1000 oder um den Faktor 1 Million schneller machen kann. So ein Sonarsystem an sich ist schon oft am Anschlag mit der Rechenleistung von der Hardware, die man da hat. Drohnen haben einfachere, ein System im Hafen hat ein bisschen komplexere. Aber das ist so der erste Schuss, dass man das machen muss und das geht. Also das heißt, ich spiele beim Training Sonar, habe also so diverse Züge im Voraus und genau wie du gesagt hast, Reinforcement Learning, ich gebe mir Regeln und überlege mal, wenn ich jetzt diesen Zug mache, dass ich dann eventuell in 10, 15 Zügen auch wirklich den Taucher finde und damit eine große Belohnung bekomme. Aber da steckt da manchmal die Tücke im Detail, dass man das richtig aufschreiben muss. Also ich glaube, das haben die gleichen Probleme, wenn man ein Spiel designt, also wie so klassische Spiele wie Mensch ärgere dich nicht oder sowas. Wenn man so nüchtern rangeht, merkt man keine Fehler in den Regeln. Das haben wir am Anfang, haben wir schon welche gemacht. Aber das Netz lernt das relativ schnell. Das heißt, die ersten Versuche sind leider schief gegangen. Also wir haben das so gemacht, man muss den 5-mal hintereinander finden und dann wird auch wirklich die Küstenwache angerufen und dann wird er geholt. Und dafür bekam man dann halt Punkte. Und wenn man ihn gefunden hat, bekam man aber auch Punkte. Und das Verhältnis dieser Küstenwache findet ihn und man bekommt Punkte einfach nur, weil man ihn gefunden hat, war ungünstig gewählt. Und auch diese Zahl 5, das heißt, er hat ihn 4-mal gefunden und dann hat er ihn bewusst nicht mehr gefunden, einfach Murks gemacht. Dann wieder 4-mal gefunden, wieder nicht mehr und wieder. Also so wurde der Taucher zwar immer wieder, man wusste, wo er war, aber es wurde nie eingelocht. So. Ja. Das war dann bei uns so ein bisschen, wir haben uns gewundert, was da los ist, weil das doch ordentlich aufgeschrieben, warum geht das nicht und so. Das war dann wie so eine Katze, wenn sie mit einer Maus spielt. Die frisst die nicht gleich, sondern die spielt relativ lange. Und insofern muss man da so, also das Training des Netzes ist schon auch schwierig, aber so diese Regeln geschickt aufzustellen war gut. Du hast alles super wiederholt, das war top. Was man noch so dran denken muss, das ist wie so bei einem Radioempfang und Senden. Also man kann schon im Hafen einen dicken Sender platzieren, der kein Energieproblem hat. Das heißt, diese Drohnen, also wenn ich nur empfange und da eine Verarbeitung mache, ist das energetisch sehr günstig. Wenn ich senden muss, ist das sehr teuer. Das heißt, man versucht eigentlich mit Drohnen nach Möglichkeit gar nicht zu senden, sondern sagt eher, da muss ein pfiffiger, aber neuartiger Sender oder auch mehrere im Hafen sein. Der sendet irgendwie, sodass sich alle Drohnen davon bedienen dürfen. Und dann sozusagen macht man nur das. Und das nächste wäre, dass die Drohnen untereinander wissen, was sie tun. Also dieses Reinforcement Learning ist oft ja nur ein Agent. Also, und jetzt sind es auf einmal mehrere. Und jetzt kann ja sein, dass die eine Drohne dahin schwimmt, weil das ein besonders guter Winkel wäre, um irgendwas zu finden. Aber es könnte auch die andere machen. Und dann müssen die sich irgendwie abstimmen. Das ist also so eine Art verteiltes System, verteiltes Reinforcement Learning. Das ist auch nochmal spannend, auch so aus einer Uni-Sicht heraus, wie das eigentlich gehen kann.
Warum übertragen jetzt die Drohnen nicht die Signale einfach an der zentrale Stelle, wo ein richtig dicker Rechner steht?
Das könnte man auch machen, insbesondere in so einer Hafenumgebung. Das würde gehen, auch jetzt die Datenmenge, dann hätten die so WLAN-Empfänger oder so. Manchmal willst du sie aber komplett unter Wasser eine Zeit lang haben. Und unter Wasser geht nichts mehr mit WLAN und Co., sondern da ist, also ich kann schon mit einem Laser oder so, könnte ich irgendwo hinstrahlen, aber da würde ich vielleicht so 10 Meter weit kommen. Bluetooth, WLAN oder so ist nach wenigen Zentimetern schon weg. Also die müssten sich dann unter Wasser austauschen. Und insofern ist es eigentlich sinnvoll, schon auch was zu senden. Auch unter Wasser kann man was senden, aber auf einer sehr, sehr niedrigen Datenrate. Ja. Und dann bin ich dieses Problem eigentlich los, auch, dass ich das da nicht so leicht stören kann. Wenn ich der Drohne keine Intelligenz mehr gebe, dann kann jetzt irgendjemand einen ganz dicken, was auch immer, für einen Sender aufstellen, den Drohnen alle sagen, begebt euch mal in eine Ecke des Hafens und dann sind die alle weg. Wenn sie aber tun können, was sie wollen und das geschickt machen, dann ist das deutlich sicherer. Deshalb die Sachen. Auch jetzt, wenn du so beim Hafen ist das relativ schnell, kommt man irgendwo an Stromanschluss oder sowas dran. Wenn du eine Pipeline verfolgen willst oder eine Windkraftanlage, also jetzt nicht nur dieses ganze Gebiet, wo die Windmühlen stehen, sondern auch das Kabel bis zum Festland oder so, dann läuft das eigentlich auf autonome Fahrzeuge raus. Die könnten dann auch über so eine Funkverbindung was senden ab und zu mal, aber sicherer ist das schon, wenn man auch selber verarbeitet und auch unter Wasser senden und empfangen kann.
Du hattest vorhin gesagt, ihr könnt die Auflösung erhöhen, indem ihr viele Sender habt, viele Projektoren habt. Das würde man dann auch im Hafen sicherlich auch so machen wollen.
Das ist so jetzt gar nicht so einfach über den Audiokanal zu erklären. Nennt sich MIMO, steht halt für, habe schon gesagt, mehrere Projektoren, also Multiple Input, Multiple Output, mehrere Empfänger. Und die Besonderheit ist, dass man, also klassisch würde man, wie so beim Radarsystem auch, viele Sendeelemente nehmen und dann durch Laufzeitverzögerung oder so in eine Richtung abstrahlen und in die nächste. Das ist auch sinnvoll, wenn man weit kommen will. Denn das ist ein Modus, der sollte auch beibehalten werden. Ein zweiter wäre, wenn die alle unterschiedliche Signale, also vollkommen fremde Signale, die man, also fremde nicht, aber ich nenne das jetzt orthogonal mathematisch gesehen, also irgendwie der eine rauscht, der andere rauscht auch, aber nichts miteinander zu tun. Dann könnte ich zum Beispiel mit einem einzelnen Hydrophon, sozusagen, wenn ich das Sendesignal kenne und ich weiß, wie die örtlich angeordnet sind, mal das erste Signal empfangen, gleichzeitig auch das zweite, aber sie auseinanderhalten. Mhm. Und ich merke zum Beispiel, das erste Signal kommt umgerechnet 10 Zentimeter später. Und das von mir das dritte und vierte Signal nochmal 10, also 20 Zentimeter, 30 Zentimeter später. Dann habe ich sozusagen auf der Empfangsseite, also wo die Drohne vielleicht nur ein Hydrophon hat, kann ich sozusagen Beamforming machen und ich weiß, aus welcher Richtung das Signal kam. Und auch wenn das reflektiert wird, kann ich das auch wieder rausholen. Mhm. Also nur, weil ich unterschiedliche Signale genommen habe. Die kommen dann allerdings nicht so weit. Also das heißt, das ist sowas für so ein Nahfeldmodi. Und dann habe ich sozusagen eine räumliche Auflösung mit einem einzigen Hydrophon oder Mikrofon. Ja. Und wenn ich davon jetzt mehrere nehme, dann gibt es so eine Art künstliche Vergenauerung oder wie man auch immer das nennen will, von der Auflösung. Also normalerweise hätte man 10 Sender beispielsweise und 10 Empfänger, dann habe ich sowas wie eine Auflösung von 20 Elementen. Wenn ich diese MIMO-Sache mache, habe ich aber 10 mal 10, also das hätte ich 100 Hydrophone angeordnet. Also je mehr Hydrophone, je genauer kann ich Winkel schätzen und das führt auf eine immense Genauigkeitserhöhung. Also beispielsweise, wenn so ein Windpark, das müssen die bald irgendwann da unten auch was anpflanzen. Früher hat man immer gedacht, Windpark ist also stimmt auch, wenn man rammt und so, dann macht man eine ganze Menge Krach und Säugetiere und Fische schwimmen weg und das stört die auch, deshalb diese Blasenschleier und so. Aber danach sind eigentlich ganz schöne Unterwasserwelten da entstanden. Das heißt, da haben sich auch wirklich Tiere angesiedelt. Und wenn ich da also überwachen will, wie die Flora und Fauna bei einem Windpark ist, muss ich so vielleicht 20 Meter, 50 Meter in die Tiefe gucken. Und ich möchte wissen, was da unten wächst. Also ich muss sowas wie Blätter oder sowas auflösen können. Das schaffen konventionelle Sonarsysteme noch nicht. Wenn ich jetzt aber solche MIMO-Technologien habe, plus diese neuartigen Hydrophone, die ich ja sehr, sehr dicht kleben kann, dann habe ich einerseits durch MIMO und andererseits durch diese neue Art der Hydrophonie oder der Bauweise von diesen Hydrophonen eine riesige Genauigkeitserhöhung und ich kann es plötzlich tun. Also ich sehe eben, dass da unten das gerade nicht gut wächst, ich muss mal runter und aufräumen oder irgendwas ist schiefgegangen oder es läuft alles gut, ich kann es überwachen. Und das auch noch, wenn wir schlechte Schlammbedingungen oder irgend sowas haben. Mhm. Und dadurch komme ich sozusagen mit dieser drastischen Erhöhung zu Potte. Das ist so mathematisch erstmal super und in der Theorie funktioniert das top. Als wir es dann ausprobiert haben, merkt man aber so, ups, da gibt es auch praktische Hindernisse. Und das heißt, am Anfang war das noch genauso gut oder schlecht wie konventionell. Es ist aber immer so, glaube ich, wenn man was Neues einführt. Mittlerweile sind wir doch deutlich besser geworden, aber immer noch weit weg von diesem Supergewinn. Aber halb super ist auch schon ganz gut. Das gilt es jetzt eben rauszukriegen in der Uni halt.
Wow, wie wird es weitergehen? Wo seid ihr dran? Was macht ihr nächster Zeit?
Oh, das wächst hier ungemein. Also muss man schon sagen, der Sonar-Bereich ist, das letzte Mal haben wir ja über medizinische Themen gesprochen, ist gewachsen ohne Ende. Das heißt, es gibt immer mehr Anwendungsfälle. Also zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Geomar werden aufsteigende Methangasblasen gesucht und auch gefunden und mit MIMO angeschaut und auch mit KI, also Reinforcement Learning, dass auch Drohnen zum Beispiel aufsteigende Wasserblasen finden können. Geologen, Biologen tragen an uns Sachen ran. Also das heißt, die Menge der Sachen, die man damit tun kann, wird größer. Umgekehrt, und das ist dieses Projekt jetzt auch, hat sich das mittlerweile so weit bewährt, also auch dank unserer Materialwissenschaftler, dass die Technologie so weit ist, dass man sagt, so langsam könnte die auch von Firmen genutzt werden. Und natürlich könnte und so ist ein netter Konjunktiv, aber Firmen haben auch mittlerweile angebissen, in Anführungszeichen. Das heißt, die haben das auch erkannt. Ist für die auch ein Schritt, weil sie ihre klassischen Produkte dann eventuell ersetzen müssen. Ne? Aber der am letzten ersetzt, hat dann eben Pech gehabt sozusagen. Das heißt, dieses am Anfang angesprochene Bundesministerium, und da geht es darum, dass man Technologie wirklich zur Serienreife bringt in Zusammenarbeit mit Firmen. Und das ist ja eine ganze Menge Knete, die da jetzt geflossen ist, wo man sagt, so in 2,5 Jahren ungefähr könnte das schon industriell nutzbar sein und dann können das auch viele Leute nutzen. Und ne, also diese Herstellung, das können jetzt unsere Materialwissenschaftler, das ist übrigens die Gruppe von Herrn Quandt, Sie mal auch lobend erwähnen, sind sehr nette Leute. Also Herr Quandt ist nett, aber die da mitmachen auch sehr. Die haben das auch gut vorangebracht. Plus eben diese Verarbeitung, die ist auch nicht so üblich in Firmen. Und vielleicht ist das ja in 1,5 Jahren soweit, dass es dann die ersten Produkte gibt. Und das finde ich dann auch ganz schön. Da können die Doktoranden dann auch gleich da irgendwo arbeiten und so. Und das bringt auch eher Arbeitskraft hier in den Norden dann.
Es gibt ja noch ein paar Menschen, die noch nicht Doktoranden sind, noch nicht Studenten sind, Schülerinnen und Schüler. Und ich habe gesehen, ihr habt am 22.07. einen Tag der offenen Tür.
Richtig, das ist jetzt eigentlich für Schüler. Also war so die Idee, dass man einfach mal die Labortüren aufmacht, weil es gibt ja nette Sachen. Wir haben jetzt drüber geredet. Mhm. Man kann das bei uns einfach mal live sehen. Wie sehen die Dinger aus? Wie funktioniert das? Hier gibt es ein Schwimmbecken, also ein, klingt so nach Schwimmbad, ist aber ein Forschungsbecken. Ist auch nicht so ganz so hübsch wie so ein Schwimmbad. Aber da kann man das ausprobieren. Auch die kleinen Schiffe, die wir haben, kann man sich da angucken. Es ist eigentlich für Schüler gedacht. Das heißt, also wenn jetzt irgendwelche Lehrerinnen, Lehrer zuhören, das ist in der Woche, in 2 Wochen vor den Ferien, also da, wo, dürfen Sie jetzt wieder weghören, eigentlich nichts mehr los ist in den Schulen, also wo diese ganzen Konferenzen sind, da kann man herkommen. Und da kann man sich das einfach angucken. Nicht nur das, was wir jetzt hier besprochen haben, sondern alle möglichen technischen Sachen. Das ist vielleicht ganz nett. Bei mir in der Gruppe wird das auch organisiert. Insofern, wenn sich jetzt jemand interessiert und meldet sich da an, lassen wir ihn bestimmt auch rein. Kann man tun. Die Adresse, wo man das findet, ist elektrotechnikinkiel.de, aber das wird vielleicht auch eingeblendet.
Das können wir in den Shownotes natürlich auch wieder aufnehmen, ja.
Genau. Das ist einfach live, das mal zu sehen. Ist vielleicht ja nett.
Und ein bisschen weiter in die Zukunft, am 15. November macht ihr die Nacht der Biosignale.
Die Altlasten, das ist jetzt die andere Sache wieder. Das ist eigentlich auch, weiß ich nicht, andere Baustelle jetzt, aber vielleicht auch spannend. Also Nacht der Biosignale ist vielleicht ein bisschen irreführend. Also man könnte es mit Nacht der Medizintechnik übersetzen. Also jemand, der sich für Medizin und eben die neue Technik, die es jetzt gerade so gibt oder bald geben wird, interessiert, der ist da herzlich eingeladen. Das ist auch wirklich offen jetzt. Findet auch, also ist noch nicht ganz fertig organisiert, aber Termin steht und ist deutschlandweit. Findet, glaube ich, zurzeit in 10 Standorten, 11 Standorten. Also wird immer mehr Standorte. Also nicht nur in Kiel, aber Kiel macht auch mit.
Parallel dann in den Standorten?
Ja, ja. Und du kannst, also auch jetzt, wenn jemand sagt, ich kann da nicht hinkommen oder so, wir übertragen so einige der Vorträge, der Demos live, also in, ich weiß nicht genau, was jetzt für ein Format gefunden wird. Ich würde vermuten, dass es über mehrere Livestreams bei YouTube gesendet wird. Aber man kann ja auch nach Kiel kommen und dann eben sich richtig normal, klassisch Vorträge anhören. Es ist eben abends, also geht, glaube ich, um 6 oder 7 los und bis Mitternacht. Mit ein bisschen Glück kann man auch was essen und so im Halbstundenraster kann man, ich finde, spannende Vorträge hören. Kostet auch nichts, also ne? Wie das andere auch. Also wir verlangen da keinen Eintritt. Das wäre nicht richtig, finde ich.
Vielen Dank, Gerhard, für das spannende Interview, für die spannenden Erkenntnisse und vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.